Über Weihnachten heißt es oft, es ist ein Fest der Liebe, wenn wir auf Arbeit kurz vor Weihnachten stehen und es irgendwie so Sticheleien gibt, dann kommt öfter mal der Spruch, wir wollen doch nicht so, es ist doch bald Weihnachten, es ist das Fest der Liebe. Ein wenig ironisch vielleicht. Aber was sagen wir über Ostern? Was sagen wir über Karfreitag? Ist es auch ein Fest der Liebe? Ist es schrecklich? Ist es herrlich? Die Grausamkeit bei der Verurteilung, die Kreuzigung. Ich denke, wir wurden so mit hineingenommen durch die Schriftlesung, aber das, teilweise geht das auch so schnell, wir können uns da gar nicht so recht hineindenken, was sich dahinter wirklich so verbirgt, hinter diesen kurzen, knappen Formulierungen. Ist es ein trauriges oder ein fröhliches Fest? Ja, man könnte vielleicht als Kind, habe ich mir so überlegt, die Kinder haben vielleicht so den Eindruck, Donnerstag, Freitag darf man nicht fröhlich sein und Sonntag und Montag dann schon. Und so kommt hier sicherlich vieles zusammen. Ich möchte so zu der Predigt, die habe ich so überschrieben, Jesus Christus, die Sühnung für unsere Sünden. Ich möchte den ersten Text mit uns lesen, das ist 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Ich werde bei dem längeren Text in Mose würde ich bitten, dass wir das einblenden, aber das ist erst nachher. Das ist die Elberfelder Übersetzung für die Techniker. Ich muss vorweg sagen, also vielleicht so, wenn es jetzt um eine Doktorarbeit ginge, dann könnte man mir einen Plagiatsvorwurf machen. Also ich habe viel in den Ausarbeitungen von Christoph gelesen und fand, er hat das so gut formuliert und so gut die Gedanken zusammengefasst und ich habe da viel abgeschrieben, wenn man so will, aber es hat mich sehr persönlich auch angesprochen. Ich möchte, dass wir diesen Text lesen, 1. Johannes Kapitel 4, Verse 9 und 10. Da heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, oder eine andere Übersetzung sagt, hierin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, was wir vielleicht so mit Weihnachten vor allen Dingen verbinden, das wird als göttliche oder als größte Offenbarung der Liebe Gottes hier erklärt. Also wenn es einen Beweis, ein Sichtbarwerden der Liebe Gottes gibt, dann das, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Also damit uns unmissverständlich klar wird, Gott liebt uns Menschen. Dafür ist Jesus Mensch geworden und zu uns als einer von uns gekommen. Andere Worte hat die Bibel dafür an anderer Stelle, wo es heißt, er ist Fleisch und Blut geworden, einer von uns, sodass er uns Brüder nennen konnte. Dass Jesus als Sühnung für unsere Sünden gekommen ist, wird hier als Grundlage oder als Basis der Liebe Gottes zu uns erklärt. Also darin besteht die Liebe. Und es wird nochmal deutlich unterschieden und gesagt, nicht wir haben Gott geliebt oder ihm irgendwie anders einen Anlass geliefert, uns zu lieben. Damit die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch überhaupt möglich ist, ist Jesus die Sühnung für unsere Sünden geworden, in Person. Andere Übersetzungen sagen auch Sühnopfer. Das ist das, was wir mit Ostern jetzt so stark in Verbindung bringen. Er ist das Sühnopfer, er ist die Sühnung geworden für uns. Also um auf die anfangs gestellte Frage eine Antwort zu geben, ja, Ostern ist auf jeden Fall das Fest der Liebe. Ostern ist ein Fest der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die bereit ist, alles zu geben. Und es mag hier sicherlich Einwände geben, und die hören wir und es ist noch nicht lange her, da habe ich es ja auch in einem Gespräch so gesagt bekommen, warum diese Grausamkeit? Das hat mich schon immer so abgeschreckt, diese Grausamkeit des Kreuzes. Wie kann Gott so etwas tun? Wie kann er so etwas noch wollen und gutheißen, wenn er denn Gott ist? Warum lässt er zu, beziehungsweise greift nicht ein? Und Johann erwähnte das gestern in seiner Predigt. Oft wird uns das in den Filmen so dargestellt, als wenn der hilflose Jesus und die grausamen Menschen drumherum. Wir haben auch gestern, glaube ich, gesungen, und es ist so eine Formulierung in dem Lied, da stolper ich immer wieder drüber, hilflos festgenagelt. Stimmt nicht ganz. Da können wir das Lied von heute entgegensetzen. Er könnte 1000 Engel rufen, hat aber nicht gemacht. Die Menschen sind es doch gar nicht wert, vielleicht haben wir schon mal so eine Aussage gehört, dass jemand so etwas für sie tut. Ein Kollege sagte mal, die Menschen sind grausamer als Tiere. Sie sind viel schlimmer. Die richten viel schlimmeren Schäden an als Tiere, als irgendwelche Raubtiere. Und so gibt es sicherlich zahlreiche Hindernisse, diesen Liebesbeweis Gottes überhaupt als einen solchen wahrzunehmen. Weil wir Einwände haben, weil in uns sich dagegen etwas sträubt. Vielleicht der Gerechtigkeitssinn oder auch der Leistungsgedanke. Und letztendlich kommen wir dahin, sodass Menschen vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, das hätte es ja so gar nicht gegeben. Obwohl das rein von der Geschichte mehr als bestätigt wird und bewiesen ist. Im Koran beispielsweise heißt es, dass Jesus kurz vor der Kreuzigung in den Himmel genommen worden ist, dass Allah so listig war, dass er einen Tausch herbeigeführt hat. Und man hat einen gekreuzigt, der ihm nur ähnlich sah. Aber es ist nicht so weit gekommen. Das passt einfach in die Vorstellung von einem allmächtigen Gott nicht hinein, dass er so etwas macht. Und deswegen sucht man nach Lösungen, um dieses zu umschiffen, um zu umgehen. Andere sagen vielleicht, ja, es hat meinetwegen alles so stattgefunden. Aber was hat das mit mir zu tun? Wieso sagt man an jeder Stelle und an jeder Ecke und jedem Kinderlied, Jesus ist für dich gestorben? Was hat das mit mir zu tun? Es sterben täglich viele Menschen. Es sterben täglich Menschen und täglich auch grausam. Warum sollte das etwas mit mir zu tun haben? Johannes schreibt in demselben Brief, ein paar Seiten vorher, Kapitel 2, Vers 2, Folgendes an seine Leser, und er sagt, und er spricht über Jesus Christus, den Gerechten, und sagt dann, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das ist eine steile Aussage. Da ist jemand, und er als Person, er der Gerechte, ist die Sühnung für die Mensch, für alle Menschen, für die Menschheit als Ganzes. Wie kann Jesus Christus so allumfassend die Sünden der ganzen Welt sühnen? Wie geht so etwas? Vielleicht erklären wir manchmal unseren Kindern geistliche Wahrheiten auch sehr vereinfacht und sehr, sehr knapp. Und vielleicht fehlen da hier und da auch manchmal bestimmte Inhalte dann, dass wir einfach so Aussagen hören und sagen, weil Jesus dich liebt, ist er für dich gestorben. Und das klingt so normal, aber was hat sein Sterben mit Liebe zu tun? Warum überhaupt? Wenn du betest, dass du sein Kind sein darfst, dann bist du gerettet. Gerettet wovor? Wovon? Du musst Jesus bitten, in dein Herz zu kommen, und dann kommt er und wohnt da drin. Jetzt mag vielleicht manch einer sagen, oder die Mehrheit von uns, ja, aber was soll denn an diesen Sätzen falsch sein? Das ist doch alles richtig. Das ist doch gut, wenn wir das so weitergeben. Und ich will dir auch wirklich keinen verunsichern. Ich habe doch lange überlegt, ob ich das so sage oder nicht. Aber warum Sühnung? Warum ist ein Zerbruch wichtig, bevor Heilung geschieht? Warum ist es wichtig, dass ein Mensch erkennt, wie verloren er ist, damit er gerettet wird? Ich glaube, sonst kommt Rettung und Liebe und in deinem Herzen wohnen so billig daher. Dann verleitet es uns vielleicht dazu, dass wir Sünde als Lappalie abtun. Wo wir sagen, naja gut, das ist halt nicht so schön, das ist nicht so nett, wenn du so bist. Und das macht Papa und Mama ja auch traurig und Gott auch. Jesus Christus, die Sühnung für unsere Sünden. Wie geschieht Sühnung? Wenn ein großes Verbrechen ist, irgendwo stattfindet und der Täter, dieser Übeltäter nicht gefasst wird und man interviewt dann vielleicht Eltern, die ihr Kind auf grausame Weise verloren haben und sie sagen, unser Herz kommt nicht zur Ruhe. Wir wollen, dass dieses endlich mal geklärt wird, dass dieser Mensch gefunden wird und der seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Oder aber auch, dass wir in irgendeiner Weise, unser Herz sich danach sehnt, dass Gerechtigkeit das geschieht, dass irgendwie, da gibt es eine Forderung, der muss irgendwie Genüge getan werden. Und ob dann jemand eine Schuld auferlegt oder eine Strafe auferlegt bekommt oder ob er irgendwie wegen seinem Vergehen mit anderen guten Taten ja irgendwo Sühnung bewirken soll, das sind so die oft hilflose Versuche auch, weil geschehenes Unrecht kann man so nicht wieder gut machen. Aber Sühnung ist etwas, was wir kennen. Es muss gesühnt werden, da muss irgendwie bezahlt werden. Wir sagen sogar manchmal, er muss dafür bluten. Und meinen, dass jemand dafür eine schwere Strafe auf sich aufgebrummt bekommen soll. In der Bibel wird oft über Sünde, über Sühne gesprochen. Aber in der Regel sühnt immer ein anderer für den Übeltäter. Nicht so, wie wir das kennen. Du hast was ausgefressen und du musst dafür bluten. Sondern in der Regel ist es ein anderer, der für die Sühnung den Preis zahlt. Ich möchte, dass wir im Alten Testament einen Text lesen, das ist 3. Mose Kapitel 4. 3. Mose Kapitel 4, wo es um Sühnung geht. Sühnung im Alten Testament. Wie ging sie vor sich und was können wir da an Wahrheiten entdecken und für uns auch anwenden und lernen? 3. Mose Kapitel 4 ab Vers 27 bis 31 möchte ich lesen. Das ist ein Auszug aus den Gesetzen, die Gott Mose so weitergegeben hat für das Volk. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von dem Blut und tue es an die Hörner des Altars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Halsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. Vielleicht vorweg, die Sünde vom Gesetz des Mose, vom mosaischen Gesetz, wie Gott es dem Volk Israel gegeben hat, sagt, dass wenn jemand sündigt, mutwillig sündigt, da gibt es nur eine Reaktion. Diese Seele muss ausgerottet werden aus dem Volk. Sie muss mit dem Leben bezahlen. Für Sünde gibt es immer einen und denselben Preis. Und für Sünde muss das Leben herhalten. Der Tod ist die Folge für Sünde. Und wenn wir diesen Text hier aber betrachten, weil er befasst sich ja mit der Ausnahme, sage ich mal, wenn jemand nicht mutwillig, aus Versehen, haben wir gelesen, sündigt und später wird ihm bewusst, Moment mal, aber so sind wir Menschen, das geschieht uns doch. Wir sind unterwegs und auf einmal werden wir erinnern und sagen, was habe ich da gestern nochmal erzählt? Was habe ich da getan? Und da wird uns bewusst und es meldet sich unser Gewissen, das war eine Sünde, das war falsch, das war verkehrt. Da habe ich gegen meinen Liebsten gesündigt oder anderweitig mich Schuld auf mich geladen. Und hier werden so die Schritte beschrieben und als erstes heißt es hier, der Sünder der das merkt, er ist schuldig. Er soll ein Opfertier nehmen. Er soll das nehmen und zum Priester gehen. Also das kostet ihn was. Vielleicht ist es das einzige weibliche Lämmlein, was zu Hause noch ist. Aber das Bewusstsein der Schuld ist da und er weiß, er muss das nehmen. Er muss damit los. Als zweites, der Sünder identifiziert sich mit dem Opfertier. Es heißt hier, er soll seine Hand auf den Kopf dieses Tieres legen. Ein sich identifizieren, ein sich eins machen. Ein Ausdruck zu sagen, so wie ich schuldig bin, diese Schuld lade ich auf dieses Opfertier, in dem Wissen, für Sünde kommt immer der Tod und damit ich nicht sterben muss, wird dieses Tier gleich sterben. Und vielleicht, wie gesagt, ist es dein, stell dir vor, du bist jugendlich, du lebst in dieser Zeit, du hast dieses kleine Lämmlein aufwachsen sehen und jetzt bringst du das und musst das schlachten. Nicht irgendjemand, du selber. So heißt es hier und das ist der dritte Schritt. Der Sünder schlachtet das Tier am Altar. Und was mir irgendwie so aufgefallen ist, dieser Sünder hat beide Hände voll zu tun. Die eine Hand ist am Opfertier und mit der anderen Hand muss er dieses Tier schlachten. Er hat keine Hand mehr frei, um zu sagen, aber da gibt es noch Schlimmere. Er hat keine Hand mehr frei, um anders irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen. Er hat beide Hände voll zu tun mit seiner Schuld. Und ich glaube, wenn das geschieht, wenn der Mensch so diese Handlung vollziehen muss, und egal ob tierlieb oder nicht, und dieses Tier schlachten muss und das Blut laufen sieht und er ist eingesaut damit, dann weiß er, das hätte mich treffen müssen. Das hätte mich treffen müssen. Es fließt das Blut des Tieres und dieses Opfertier stirbt. Als viertes lesen wir, der Priester tut dieses von diesem vergossenen Blut, macht er etwas mit seinem Finger und er schmiert das an die Hörner des Altars. Und den Rest davon, den gießt er an den Fuß des Altars, an diesen Brandopferaltar. Und dann wird das Fett des Tieres und des Rest, den, oder Teile von diesem Tier werden in Rauch, wird in Rauch aufgegangen oder es wird geräuchert. So. Und der Rauch steigt auf und es heißt hier, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Hier tritt das erste Mal Gott in Erscheinung, sozusagen. Und der Altar ist ein Sinnbild oder der Ort, so hat Gott sich offenbart seinem Volk und gesagt, das ist ein Zeichen, ist der Ort meiner Gegenwart. Und somit kommt das Blut dieses Tieres in die Gegenwart Gottes. Und so wird als sechstes, so wird Sühnung vom Priester vollzogen durch diese Handlung. Und es heißt hier, und ihm soll vergeben sein. Ihm wird vergeben. Bei dieser Sühnehandlung können wir drei Stellvertreter beobachten. Zum einen ist es das Opfertier. Das Opfertier vertritt den Sünder. Damit der Sünder nicht mit seinem Leben bezahlen muss, gibt es diese Stellvertretung, das Opfertier ist da. Als zweites ist der Brandopferaltar da, der als Vertretung, als Ort für die Gegenwart Gottes ist. Und das heißt hier, von dem Altar aus geht der liebliche Geruch für den Herrn, steigt er auf. Und als drittes, und das ist nicht explizit in diesem Text hier so erwähnt, aber wenn wir die Gebote einfach lesen, die Aufgabe des Priesters, er war der Stellvertreter für das Volk Gottes. Nicht das ganze Volk ist so in die Begegnung mit dem Herrn gegangen, sondern der Priester hat es stellvertretend für das Volk Gottes getan. Diese drei Stellvertreter kommen bei dieser Sühnehandlung jetzt zusammen. Sühne geschieht, wenn der Priester als Stellvertreter für das gesamte Volk das Blut des Sündopfers, das ist die Vertretung für die Sünder, für den Sünder an den Altar Gottes schmiert. Und es kommt hier in die Gegenwart Gottes. Und so kommen diese Dinge zusammen und kommen in Kontakt buchstäblich. Und wir mögen uns fragen, warum ist das Blut so wichtig? Warum musste da immer Blut fließen? Und ich möchte auch dazu einen kurzen Vers lesen. Das ist 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Da gibt uns viel Aufschluss darüber. 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele in ihm. Es ist ein Ausdruck, es geht um Opfer und um Verbot, auch Fleisch zu essen, wenn das Blut noch in dem Tier ist und so weiter. Oder generell Blut zu essen. Und dann kommt so diese Aussage, die Seele des Fleisches ist im Blut. Ohne Blut gibt es keine Sühnung. Und im neutestamentlichen Text im Hebräer heißt es, ohne Blutvergießung, wo auch die alttestamentlichen Opfer erklärt werden, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Blut vollbringt hier die Sühnung, weil Leben in ihm ist. Leben für Leben. Das Opfertier vertritt den Sünder. Es ist so, als wenn der Sünder selbst stirbt. Und in dem Moment, wo das Blut das Tier verlässt, wo das Blut ausläuft, läuft im Prinzip das Leben aus dem Tier aus. Das Leben entweicht, so wie das Blut aus dem Opfertier entweicht. Das Leben des Tieres ist stellvertretend das Leben des Sünders. Das wusste einer, der das so opfert, ganz genau. Wir müssen da vielleicht uns reindenken und haben da unsere Mühe. Aber das war sehr nah, das war buchstäblich erfahrbar. Wenn also das Blut an den Altar getan wurde, dann kam stellvertretend das Leben des Sünders in den Kontakt mit dem Volk Gottes, in der Vertretung des Priesters und in Kontakt in die Gegenwart Gottes in Form des Altars. Und so sehen wir, das Blut steht für das Leben des Sünders, der Priester für das Volk, der Altar für die Gegenwart Gottes. Und das kommt hier zusammen. Und wegen der Sünde hätte der Sünder ja sterben müssen und hätte somit auch keine Gemeinschaft mit Gott und auch nicht mit seinem Volk. Aber in dieser Sühnung wird gerade diese Situation in diesem Moment, in diesem Akt verändert und Gemeinschaft wiederhergestellt. Durch diesen stellvertretenden Tod des Opfertieres ist es wieder möglich zu leben, weil ein anderes Leben dafür gegeben wurde. Und ich denke, das ist eine gute Beschreibung und Erklärung für Sühnung. Zerstörte Gemeinschaft wird durch stellvertretendes Sterben wiederhergestellt. Das, was nicht mehr möglich ist, das wird wiederhergestellt, weil ein anderer an meiner Stelle als Sünder stirbt. Zum einen entdecken wir hier die todbringende Natur der Sünde. Sie wird unmittelbar sichtbar. Für jemanden, der sein Opfer bringen musste, der an dieser Handlung so beteiligt war. Und auch wenn wir uns da hineindenken, es wird sichtbar. Sünde ist keine Lappalie. Das ist kein Schönheitsfehler. Das ist ein echtes Problem. Und Sünde betrifft uns so stark, dass wir gar nicht den Mut haben sollten zu gucken. Vielleicht denken wir auch hier, jetzt heute hier und sagen, Mensch, der und die, die müssten noch hier sein. Die müssten das hören. Wollen wir bei uns bleiben? Zum anderen wird sichtbar, dass Sühnung durch den Tod wieder Gemeinschaft mit Gott und mit seinen Leuten ermöglicht an dieser Handlung. Und warum ist es so wichtig, diese Wahrheiten zu verstehen? Vielleicht sagen wir uns, Altes Testament ist so schwierig, da blicke ich sowieso nicht durch. Ich habe schon dreimal versucht, die Bibel durchzulesen und immer bei 3. Mose aufgehört. Warum ist es so wichtig, diese Wahrheiten zu verstehen und auch die Zusammenhänge zu erkennen? Ich denke, weil am Kreuz durch den Tod von Jesus, über den wir ja immer wieder sprechen, dasselbe geschieht. Durch den Tod von Jesus Christus geschieht unsere Sühnung. Und diese Opfer und diese Handlungen sind ja ein Abbild, ein Vorbild, ein Vorgeschmack, ein Schatten auf das, was in Jesus vollkommen geschehen ist. Am Kreuz wird offenbart, wie schrecklich Sünde ist. Deswegen soll das nicht in erster Linie unser Mitleid wecken mit Jesus, dass wir ihn so gerne beschützen würden, sondern es soll uns vor Augen führen, wie verdorben wir sind, die wir Sünder sind, ohne Ausnahme. Sünde bringt als Folge den Tod. Unsere Sünde, meine Sünde, macht es notwendig, dass Gott seinen Sohn sterben lässt. Sonst hätte ich dran glauben müssen. Sonst hättest du dran glauben müssen und dein Leben dafür zahlen, mit deinem Leben bezahlen. Aber Jesus Christus zahlt diesen hohen Preis. Er stirbt für deine Sünden, für die Sünden der ganzen Welt, damit wir, damit jeder in die Gegenwart Gottes kommen kann. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus unmissverständlich gesagt. Es gibt keinen anderen Weg, diese Gemeinschaft zu erleben. Wenn es im Alten Testament diese drei Stellvertreter brauchte, einmal dieses Opfertier oder das Blut des Opfertiers, den Priester und auch den Altar als Gegenwart Gottes, dann sind in Jesus Christus alle diese drei Dinge in eins vereint. In ihm als Person. Und das macht uns die Bibel sehr deutlich. Er ist der hohe Priester. Er ist das Lamm Gottes. Ich lese uns den Text Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Da kommt es sehr, sehr deutlich, gerade zum Vorschein, dass Jesus beides ist. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das ist nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das Opfertier, welches geschlachtet wurde, konnte nicht mehr sein eigenes Blut irgendwo hinbringen. Aber über Jesus heißt es, er ist der wahre hohe Priester. Und er ist nicht in ein Heiligtum von Händen gemacht hineingegangen, sondern in das Ewige, in die Gegenwart Gottes und sich selbst darbringend als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist am Kreuz geschehen, das ist in dieser geistlichen Welt passiert. Jesus vereint diese drei Elemente. Um das dritte auszuführen, dass er Gott selbst ist, oder gerade in Anlehnung auch an das alttestamentliche Opfergeschehen, möchte ich, dass wir Römer Kapitel 3, Vers 25 lesen. Da wird dieses Heiligtum oder ein Heiligtum, der Sühnedeckel wird hier mit Jesus Christus als Person in Verbindung gebracht. Römer 3, Vers 25. Also die Rede ist über Jesus Christus und jetzt lese ich, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Es ist so aus dem Kontext herausgegriffen, aber diese Formulierung ist hier sehr, sehr wichtig. Gott hat Jesus hingestellt als einen Sühneort. Es kann hier auch Sühnedeckel übersetzt werden. Und im Hebräerbrief, wo das alles so erklärt wird, da wird dieses selbe Wort auch verwendet. Und zwar lesen wir hier, dass Jesus Christus, dieser Sühnedeckel oder Sühnemal, ich habe gedacht, vielleicht hilft uns das, wir haben hier den Hermannsdenkmal, Denkmäler. Und hier ist ein Sühnemal, also ein Symbol, eine Personifizierung für Sühne. Und das ist Jesus Christus. Also Gott hat Jesus als dieses Sühnemal hingestellt und für uns, für unsere Versöhnung, für Sühnung bestätigt. Das Sühnemal oder der Sühnedeckel, so wie wir das im Alten Testament lesen, ist der Ort im Heiligtum, wo der Priester einmal im Jahr hineingegangen ist am Versöhnungstag, am Yom Kippur, so wie die Juden das heute noch feiern. Und um für das ganze Volk, nicht für einen einzelnen Sünder, Sühnung zu erwirken, Versöhnung mit Gott zu erwirken. Und dabei ging er auch mit dem Blut des Sündopfers, und zwar nicht an den Altar, wie sonst, wie was wir eben gelesen haben, sondern zu diesem Sühnedeckel, zu diesem Ort ins Allerheiligste hinein. Da spritzte er das Blut auf dieses Sühnemahl, auf diesen Sühnedeckel. Und über diesen Sühnedeckel sagt Gott, das ist der Ort, wo ich dir begegnen werde. Und das ist ein ganz feiner Unterschied. Mich hat das schon sehr begeistert. Wenn der Altar auch so ein Zugang war, in die Gegenwart Gottes zu kommen für den verlorenen Sünder, dann brachte der Sünder etwas mit. Sein Opfertier, diese Stellvertretung, das wurde in Rauch, ging das auf und zum lieblichen Geruch für Gott. So ist der Sühnedeckel nicht, wo der Mensch zu Gott kommt, sondern wo Gott zum Menschen kommt. Da werde ich dir begegnen. Und jetzt sagt uns die Bibel und sagt, Jesus Christus ist uns gegeben als dieses Sühnemahl. Also das heißt, in ihm kommt Gott zu uns. Das muss unser Herz weit machen. Als erlöstes Kind Gottes ist das eine großartige Sache. Und die soll uns begeistern und erfreuen. Gott sagt, ich will dir begegnen, ich werde dir begegnen. Und jetzt sagt er, in Jesus tue ich das. Auf dem Altar, wie ich sagte, kam etwas vom Menschen. Aber auf dem Sühnedeckel, da kommt Gott selbst zum Menschen. Das, was im Alten Testament hin und wieder geschah, dass der Priester nämlich mit dem Blut des Opfertiers an den Altar oder an den Sühnedeckel das Blut getan hat und so Sühnung geschah, das ist in Jesus Christus für immer vereint. Das war nicht hin und wieder, nicht gelegentlich, sondern das ist er immer. Er ist der hohe Priester, er ist das Lamm Gottes und er ist dieses Sühnemahl. Deswegen muss er auch nicht immer wieder sein Leben lassen, wenn wir morgen sündigen werden, und das werden wir höchstwahrscheinlich leider tun. Dann wird er nicht noch einmal sterben. Er ist ein für alle Mal gestorben, und zwar für die Sünden der ganzen Welt hat er Sühnung erwirkt. Die Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk ist möglich durch diesen Sühneakt von Jesus Christus, durch diesen Sühneakt Gottes. Sünde in ihrem todbringenden Wesen wird uns in dem Opfertod von Jesus Christus mehr als deutlich. Sünde ist nicht harmlos. Gott hat darüber nicht hinwegschauen können und gesagt, das ertrage ich, diesen Anblick, Jesus mit der Sünde der ganzen Welt zu sehen. Er hat sich abgewandt. Vergebung ist wirklich nicht billig. Und wir sollten Sünde niemals herunterspielen. Und wenn wir Sünde entdecken in unserem Leben und wenn sie uns aufleuchtet, dann sollten wir nicht die Finger erheben und Schlimmere suchen. Und auch wenn wir nicht suchen müssen, auch wenn wir vielleicht sie direkt um uns haben, wir sollten es nicht tun. Durch Jesus Christus, und das ist das andere, was hierbei auch sehr deutlich aufleuchtet, ist Sühnung für unsere Sünden und Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit unseren Geschwistern im Glauben ist uns geschenkt. Und die Frage wird sein, wirst du persönlich, du, wie du hier sitzt, wirst du im Bilde gesprochen deine Hand auf dieses Lamm Gottes legen und sagen, das hätte mich treffen müssen, das bin ich. Das war meine Sünde, sie hat dich das Leben gekostet, Jesus. Lebst du in dieser Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk? Es ist dauerhaft möglich. Es geht hierbei nicht nur darum, sich einmal bekehrt zu haben und wie wir das manchmal so sagen, Jesus eingeladen zu haben, in sein Herz zu kommen, sondern es geht darum, in einer wachsenden Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sünde in seinem Ausmaß auch zu erkennen und zu bekennen, auch als gläubiges Kind Gottes. Ich meine, dass der schon länger verstorbene Bruder Rempel das mal so geprägt hat, diesen Satz, heiliger zu werden heißt sündiger zu werden. Wenn ich das richtig zitiere, ich hoffe, das so habe ich zumindest bei mir abgespeichert. Im Klartext, du lebst mit Gott und je näher du ihm kommst und je mehr Licht du von ihm hast, umso mehr erkennst du die eigentliche Verdorbenheit deines Herzens. Wenn es am Anfang nur darum geht, nicht stehlen, nicht lügen, nicht schimpfen, nicht, ja, so diese ganz offensichtlichen Dinge, dann merkst du auf einmal, mein Herz, meine Gedankenwelt, alles das, was nach außen vielleicht gar nicht dringt, das ist so verseucht und so verdorben. Und du erkennst das Ausmaß von Sünde und weißt, warum Jesus sterben musste. Weil wirklich keiner von uns sonst gerettet werden könnte. Es geht darum, Sünde ernst zu nehmen und den Frieden, die Sühnung, die Gott anbietet in Jesus, in Anspruch zu nehmen. Das Blut Christi, des Lammes Gottes, nicht mit Füßen zu treten. Liebes Kind Gottes, Jesus Christus ist die Sühnung für deine Sünden. Er hat dich mit Gott versöhnt. Und das ist die Botschaft, die die Welt überwindet. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber mein Friede, er sichert seinen Frieden seinen Kindern zu. Ihm wird sich jedes Knie beugen. Das ist so eine starke Botschaft, das ist so ein uneinfechtbares Opfer. Und wir erleben, dass Menschen beugen noch, immer heute noch die Knie und erkennen, ja Jesus, ich bin schuldig. Ich hätte da sterben müssen, aber du hast mich gerettet und bekommen Frieden mit Gott. Und unabhängig davon, ob du schon mal Jesus um die Vergebung deiner Sünden gebeten hast oder nicht, erkenne dieses Opfer an. Jesus bringt sich selbst als Opfer. Er ist das Sühnemahl. Er ist der, in dem Gott zu dir in dein Leben kommt, ganz persönlich. Ich möchte mit einem Vers das abschließen, Philipper 2, oder zwei, drei Verse sind das, Vers 9 bis 11. Das ist so die Verheißung und dieser Siegesausruf über den Namen von Jesus Christus. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Das war schwach. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Manchmal müssen wir das üben, glaube ich. Mit Arno Kavol haben wir so einige Übungen hinter uns. Aber das sind Wahrheiten, die müssen verankert werden. Und die müssen so, die dürfen, die werden unser Herz begeistern. Und wenn wir zum einen dieses Opfer von Jesus Christus mehr schätzen und lieben werden, dann wird es uns umso mehr in diesen Wunsch führen, zu lieben und nicht in Sünde zu verharren. Daher Ostern ist ein Fest der Liebe. Es ist ein Fest der Liebe Gottes. Lass dich beschenken mit der Liebe Gottes. Amen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen beten. Wir dürfen dazu aufstehen und wir haben die Zeit und die Gelegenheit für eine Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, so dieser Moment der Stille, der tut uns auch gut, über unser Herz auch nachzudenken, dass es trotzig ist und so empfänglich für Sünde, dass wir so voller Schuld sind vor dir. Deswegen musstest du ja auch kommen, deswegen bist du gekommen. Danke, unser Vater, dass du in Jesus zu uns gekommen bist, dass du uns dieses schenkst. Ja, nicht nur als Option, den lieben Gott irgendwie kennenzulernen, sondern zu erfahren, dass wir nicht sterben müssen in unserer Schuld, weil du selbst dafür das Opfer geworden bist. in Jesus Christus. Danke dafür. Danke, dass du uns zurückführst, Jesus, in die Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater. Das, was durch die Sünde, durch den Sündenfall verloren gegangen ist, stellst du wieder her. Du bist der, der der Schlange, dem Satan, den Kopf zertritt und seine Herrschaft gebrochen hat. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast den Satan besiegt. Du wirst ihn nicht vernichten. Du wirst ihn ewig peinigen. Und hier schon dürfen Menschen frei werden von seiner Herrschaft und von der Knechtschaft der Sünde. Danke dafür. Schenk das noch viele, diese lebensverändernde und weltüberwindende Botschaft in ihrem Leben erfahren und dir, Jesus, deinem Namen in alle Ewigkeit Ehre bringen. Amen.